Herzlich willkommen zu Blau macht schlau, dem Kobaltblau Business Podcast. In unserer ersten Folge spricht unser Kollege Thilo Junghans aus dem Kobaltblau Change Plus Team mit Dr. Jan Neumann von der Berner Group. Die zwei gehen in den Austausch zum Thema Change Management. Dabei beleuchten sie ein gemeinsames S/4HANA-Projekt und den Mehrwert von Change Management in Unternehmen. Viel Freude beim Reinhören!
Jan, herzlich willkommen in Frankfurt, in deiner Heimatstadt. Sonniges Wetter, wir blicken auf den Main und dürfen dich zu unserem gemeinsamen allerersten Podcast begrüßen, den wir hier aufnehmen und sind total glücklich, dass du das Experiment mit uns wagst. Das Thema heute ist Change Management. Nicht zuletzt gehen wir hier eine Veränderung ein, indem wir mal neue Medien testen. Und insofern sind wir total happy, dass du das Experiment mit uns eingehst. Und ja, Thema Change Management. Wir wollen uns einmal konkret über ein gemeinsames Projekt dem Thema nähern und werden später nochmal so ein bisschen auf deine Erfahrung als Change-Experte auch eingehen in zwei verschiedenen Rollen. Und ja, vielleicht ganz kurz, wie haben wir uns kennengelernt? Der Kontakt kam mal über einen gemeinsamen, ja, ich nenne es mal Projektpartner zustande, der bei euch aktiv war und irgendwann mich ansprach, ob ich eventuell zum Thema Change Management unterstützen kann. So sind wir in Kontakt gekommen. Du bist für die Berner Group tätig. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz Hallo sagen und einmal kurz beschreiben, was die Berner Group tut. Und dann vielleicht nochmal so ein bisschen Hintergrund aus deiner Ecke geben. Wie kam es im Grunde zu dem gemeinsamen Projekt und wie haben wir uns aus deiner Sicht kennengelernt?
Ja, sehr gerne. Danke, Thilo, für die Einladung auch für mich, diesen Change zu machen oder dieses Experiment mitzumachen. War schon den ganzen Tag gespannt auf heute, wie das wohl ablaufen wird. Und ich sage auch herzlich willkommen, weil ihr seid ja, oder du bist ja zu Gast in meiner Heimatstadt hier in Frankfurt. Heute mal ein ganz anderer Blick von oben. Da sieht die Stadt schon ganz anders aus. Waren schon interessante Eindrücke hier am Anfang. Ja, zu Berner. Was machen wir bei Berner und wie sind wir zu dem Projekt gekommen? Deine Frage. Also wir sind ein B2B-Handelsunternehmen für Werkzeuge, Befestigungsmaterialien, Brandschutz und Spezialchemie für Handwerker, Kfz-Werkstätten, aber auch Industrieunternehmen. Und unser Unternehmen ist ungefähr 1 Milliarde Euro groß und wir sind in mehr als 20 Ländern in Europa vertreten und haben so ungefähr 8000 Mitarbeiter und dabei sind 2/3 im Außendienst unterwegs in ganz Europa. Ja, und wie kam es dazu, dass wir als Berner Unterstützungsbedarf hatten? Wir haben man würde sagen, ein IT-Projekt. Eigentlich ist es aber ein Business-Projekt. Es geht um eine S/4HANA-Einführung und der Bekannte von dir, der bei uns Programmleiter war, hat genauso wie ich den Bedarf gesehen, dass wir Unterstützung beim Change Management brauchen. Warum? Da können wir vielleicht nachher nochmal zu kommen, aber so kam zumindest mal der Kontakt zustande. Du warst Teil eines Pitches, wir hatten noch einen anderen Kandidaten. Du warst beim zweiten Gespräch und es war etwas skurril am Anfang. Normalerweise, also wir waren in Corona, es war schon in Corona-Zeiten, glaube ich, genau. Mhm. Was man ja bei Teams machen kann, ist wunderbar, die Hintergründe virtuell einstellen und man sitzt dann irgendwo und sieht es aus, als wäre man im Büro, aber ist ganz anders. Und irgendwann sagte dann der Programmleiter, Herr Thilo, jetzt sag doch mal oder zeig doch mal, wo du denn jetzt eigentlich gerade bist. Ja, und dann hast du sozusagen den Hintergrund aufgehoben und saßt in deinem Bulli, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwo in Norddeutschland an der Küste.
Auf Rügen war es tatsächlich.
Ja. Auf Rügen, genau. Aber es war, glaube ich, nicht ganz so gutes Wetter. War auf jeden Fall eine lustige Begebenheit, wenn man dann gesehen hat, dass du im Bulli saßt und mit uns sozusagen das Pitch-Interview durchgeführt hast. Aber es hat sich ja gelohnt. Wie wir dann gesehen haben, haben wir uns ja letzten Endes dann für dich und Kobaltblau entschieden. Und bin ich auch sehr froh drum gewesen.
Ja, ich sage nochmal danke. Das war auch eine tolle Erfahrung, euch da in diesem Setting kennenzulernen. Es war zwar mitten im Urlaub, aber dennoch irgendwie war das Projekt so spannend, dass ich mich darauf gefreut habe, das Interview dann da zu führen. Ja, vielleicht nutzen wir das direkt, um einmal auch in das Projekt reinzuschauen. Wir als Kobaltblau und ich in Person habe euch im Grunde ja dann bei der operativen Umsetzung des Change Managements schwerpunktmäßig unterstützt im Rahmen dieses S4-Projektes. Wenn du das mal ganz global galaktisch betrachtest, wie hat dir als quasi Inhouse-Change-Manager und wie hat euch das am Ende geholfen?
Also zum einen erst nochmal, wie hat es geholfen, würde man jetzt denken, irgendwie operativ. Mir hat es erstmal geholfen, dass das sehr schnell ging und dass du von Anfang an sofort up to speed warst. Also es gab gar keine großartige Einarbeitung, die da erforderlich war, sondern ich hatte den Eindruck, ihr wisst genau, was für die Situation gefordert ist. Ihr kanntet zwar meinen Ansatz von Edgar und Change Management nicht, aber den hast du sehr schnell adaptiert. Und das hat das, also allein die Schnelligkeit, das hat sehr stark dazu geholfen, dass ich sehr früh erleichtert war. Und zum anderen aber auch eure Flexibilität und nicht so stringent oder wie soll man sagen, pochend auf gewisse Timelines oder Zusagen zu waren, ist ja bei uns ein bisschen schwierig gewesen, was das Thema Beauftragung angeht und wann kriegt man denn die Info, was die Beauftragung angeht, weil wie das bei Beratern ja so ist, die werden ja auch gerne in andere Projekte verkauft und wenn man dann als Kunde nicht schnell genug ist, sind die Berater weg und die Flexibilität, die ihr da an den Tag gelegt habt, das hat auch uns sehr geholfen aufgrund unserer internen, sagen wir mal, Prozesse, die vielleicht nicht immer die schnellsten waren oder sind. Das hat am Anfang auf jeden Fall sehr stark geholfen.
Oh, das freut mich zu hören. Das war mir tatsächlich selber gar nicht mehr so bewusst, dass wir da so flexibel agiert haben für dich. Aber das freut natürlich. Aber du hast gerade einen guten Punkt angesprochen. Thema Berater. Gut, wir sind natürlich als externen Berater dann reingegangen. Du warst selber mal im Grunde als Unternehmensberater unterwegs. Wo haben wir eventuell anders agiert? Vielleicht hast du das gerade schon zusammengefasst, als du es vielleicht auch aus deiner Zeit damals gewohnt warst.
Ja, genau, diese Flexibilität, wenn ich das mit meinen eigenen Beratungsprojekten von damals vergleiche und ich nicht bis zu einem gewissen Punkt sagen konnte, ja, der Kunde verlängert, dann wurde sofort gesucht und dann war man dann auf einem anderen Projekt. Ich hatte sogar die Situation, wo ich auf ein anderes Projekt schon gesetzt wurde und dann hat der ehemalige Kunde so stark gebaggert und hat gesagt, wir machen nur weiter mit IBM, wenn der Herr Neumann das macht, einfach um auch nicht Rüstzeit und so zu verlieren. Und insofern weiß ich, wie schwierig das dann vielleicht ist, wenn der Kunde nicht so schnell committed ist und mit der Beauftragung um die Ecke kommt. Und da war ich sehr froh, dass ihr nicht abgesprungen seid und du dann auf einem anderen Projekt warst. Sonst wäre ich in der Riesenmisere gewesen.
Ja, mir hat es ja auch so viel Spaß gemacht, dass ich natürlich gar nicht weg wollte. Aber vielleicht tatsächlich, wir haben ja das ein oder andere Thema auch zu lösen gehabt. Was waren aus deiner Sicht so die Top 3 Herausforderungen, die es zu bewältigen gab zu dem Zeitpunkt, als ich reinkam?
Die erste Herausforderung war die reine Kapazität. Ich war ja selbst, obwohl ich der Hauptverantwortliche für das Thema Change ich war ja selbst nur zu 20% meiner Arbeitszeit für das Projekt eingeteilt. Meiner Meinung nach, da kommen wir auch nachher nochmal zu, was man vielleicht anders machen würde in Zukunft, das waren einfach mit 20%, also einen Tag pro Woche sich um, und damals und auch heute noch ist es mit als das wichtigste Projekt proklamiert gewesen, nur so wenig für Change zu investieren, zeitlich und ressourcenmäßig. Das war die größte Herausforderung, am Anfang sozusagen mit Manpower die wichtige Komponente, wie bereiten wir unsere Organisation auf das Businessprojekt vor, das sozusagen zu covern. Die zweite Herausforderung war das Thema Training und wie nähern wir uns dem Thema Training. Mhm. Das Projekt, so wie es anfangs aufgesetzt war oder wie es aufgesetzt war zu dem Zeitpunkt, war schon sehr technisch orientiert. Und klar weiß man ja bei jedem SAP-Projekt, Training ist nachher das A und O, also Enablement nützt ja nichts, ein geiles System zu haben mit super Prozessen, wenn die Leute nachher nicht entsprechend dafür fit gemacht werden. Und da wir aber die Herausforderung hatten, ein aus einer Zentrale herausgesteuertes Programm in Deutsch oder Englisch in 21 Ländern, wo man auf den Enduser runtergebrochen nicht mehr mit Englisch oder Deutsch vorwärts kommt, sondern eben in die Landessprache gehen muss, dieses Thema mit Kapazität abzudecken, das war die zweite große Herausforderung. Und die dritte würde ich sagen, Umgang mit der Programmleitung. Und da, ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen.
Mhm. Spannend. Du hast gerade uns gesagt. Ich glaube auch, aus meiner Sicht war ein Erfolgsfaktor, dass wir wirklich gemeinsam auf Augenhöhe agiert haben. Es gab eigentlich für mich auch keinen spürbaren Unterschied, ob ich nun interner oder externer bin. Ich habe mich auch als Teil des Teams verstanden. wenn du, sag mal, dieses Stichwort, wir haben gemeinsam an der Sache gearbeitet, nochmal reflektierst, wie würdest du unsere Rollenverteilung im Projekt beschreiben?
Ja, du hast die Vorlage ja eigentlich schon direkt gegeben. Ich hätte es genau so beantwortet. Agieren auf Augenhöhe. Wir haben meiner Meinung nach gar keinen Anlaufzeit gebraucht von Tagen oder Wochen, sondern ich hatte den Eindruck, die Chemie stimmt gleich. Und es war Agieren auf Augenhöhe, so wie ich es auch gerne früher in meinen Beratungsprojekten gehabt habe, so wie ich gerne behandelt werden wollte, so habe ich das eben auch jetzt praktiziert mit dir. Und es war aber auch ganz einfach, sozusagen zu agieren wie ein Kollege, ob das jetzt intern oder extern war. Da mache ich eigentlich nicht gerne Unterschiede. Und freut mich auch, dass es so bei dir dann auch angekommen ist, dass wir sozusagen auf Augenhöhe und gleichberechtigt, auch wenn wir sozusagen der Auftraggeber sind, dass du das auch so empfunden hast. Und deswegen bin ich froh darum, dass das so rüberkam.
Absolut. Ich meine, so ein Projekt, ich glaube, das wissen wir alle, ist nicht immer nur leicht. Es gibt viele Hindernisse. Es gibt hier und da auch vielleicht mal eine Eskalation, die man gehen muss. Die haben wir eigentlich immer zusammen gemeistert. Du im Grunde den internen Pfad. Ich habe versucht, den Projektpfad zu übernehmen. Und ja, insofern glaube ich auch, haben wir da einen ganz guten Weg gefunden, um möglichst effizient auch die Themen irgendwie auf die Spur zu bekommen. Was ich tatsächlich total klasse fand in dem Projekt bei Berner und was, sagen wir mal, aus der Erfahrung nicht üblich ist, dass man als Change Manager oder mit der Disziplin Change Management recht früh in der Projektphase oder in der Projekt, sagen wir mal, Entstehung eingebunden wird, also in der frühen Phase schon dabei ist, sodass man auch konzeptionell auf das Projektsetting, auf die Projektstrukturen im Grunde einwirken kann. Das hat bei euch geklappt. Du warst ziemlich früh mit am Start und hast somit sehr viel konzeptionelle Arbeit auch schon leisten können im Rahmen deiner verfügbaren Kapazität. Wenn du ja mal drauf zurückblickst, welche Vorteile hatte das aus deiner Sicht?
Ja, ich glaube, der direkte Draht zur Programmleitung, die quasi ja den Takt, Aufbau, Konzept und Durchführung des Projektes bestimmen und dass wir von Beginn an, also intern war ich ohnehin mit dem Kollegen, der dafür verantwortlich war, als interner Projektleiter schon ganz gut vernetzt. Zum Glück hatte ich auch eine relativ gute oder immer noch eine gute Reputation. Das heißt, wenn ich dann irgendwie was gesagt habe, hat man dann auch versucht, drauf zu hören. Und das frühe Dabeisein hat, glaube ich, auch dem Externen geholfen, anzuerkennen, dass das, was ich da so sage und mache, irgendwie auch Hand und Fuß hat, weil ich eben eins zu eins solche Dinge aus der Beratungspraxis früher in anderen Projekten schon mal gemacht habe und habe versucht, das, was dort gut funktioniert hat, eben mit in unseren Kontext zu übertragen. Und dieses frühe Dabeisein, wenn man nicht erst gerufen wird, wenn irgendwie das Kind schon im Brunnen gefallen ist, irgendwie, keine Ahnung, kurz vor Trainingsstart oder wenn irgendwas eskaliert ist, hilft natürlich enorm, die wichtigen Schritte zu gehen. Also am Anfang, dass du erstmal schaust, ja, was verändert sich denn jetzt eigentlich oder was ist denn jetzt der Change? Und dass du danach Maßnahmen aufsetzt und nicht irgendwie ad hoc anfängst, irgendwelche Maßnahmen zu machen und gar nicht die Zeit hattest zu gucken, ja, woran liegt es eigentlich, woran klemmt es eigentlich, was sollten wir eigentlich tun?
Ja, das ist auch im Grunde genau das, worauf ich hinaus wollte. Ne? Wir erleben das immer wieder, dass man dann gerufen wird, wenn das Kind gerade in den Brunnen gefallen ist. Und das würden wir so gern vermeiden. Und das ist oft vermeidbar mit relativ wenig Aufwand, den man relativ früh einsetzt in diesen Projekten. Insofern, ja, definitiv auch eine Empfehlung unsererseits.
Ja, wichtig dabei ist, dass eben entweder ist es der Projektsponsor oder mindestens mal der Programmleiter oder Projektleiter, dass er oder sie das Bewusstsein dafür hat, dass das wichtig ist, das Thema Change, und dass das auch nicht irgendwie nebenher mitgemacht werden kann. Na klar, hängt das ein bisschen von der Größe und Dimension des Projektes ab. Aber ich glaube, kein Programmleiter, Projektleiter würde sich es zutrauen, das Themenfeld selbst mit vollumfänglich abzudecken. Auch die Rollenverteilung ist andere. Es gibt Überschneidungen, wo Change in das Programm, in die Projektleitung mit einfließt und umgekehrt. Aber es sollte schon dedizierte Ressourcen geben, die sich mit ihrer Fachexpertise um eben diese zwei Aufgabengebiete auch separat kümmern, aber eng zusammenarbeiten.
Das Projekt hatte ja auch eine gewisse Größe, also nicht allein an das Projektteam, das engere Projektteam, denke, da haben wir von 30 bis 40 Leuten gesprochen, die, sagen wir, nahezu täglichem Austausch waren. Die betroffenen Zahlen gingen natürlich, die End-User des Systems am Ende gingen natürlich noch weit darüber hinaus, da gehen wir in die vierstelligen Zahlen Und das war natürlich schon auch eine tatsächliche Veränderung für viele Bereiche. Und vor allem war es, wie du vorhin auch schon sagtest, nicht nur Deutschland, sondern es waren auch andere Landesgesellschaften. Wir hatten Sprachbarrieren etc. Gibt es etwas, was du grundsätzlich in einem immer vergleichbaren Projekt dieser Art zukünftig anders machen würdest?
Ja, mehr Ressourcen für das Thema Change Management. Also, wie ich ja schon sagte, ich war selbst nur zu 20% am Anfang da drauf. Oder eigentlich die ganze Zeit. Offiziell zumindest. In Peak-Zeiten war es dann mehr, aber dann müssen eben andere Sachen liegen bleiben. Nicht nur ich war zu 20% für das Projekt aktiv, sondern auch der Kollege aus der Kommunikationsabteilung war ja auch nur zu 20% auf dem Thema drauf. Für das Thema Training hatten wir am Anfang keine Person, beziehungsweise ein externer Beratungskollege hat sich dann, weil er dazu in Anführungsstrichen genötigt wurde, um das Thema Training gekümmert, war aber eigentlich für andere Themen dann erforderlich. So kam es ja auch dazu, dass wir nach weiterer externer Unterstützung und euch dann gesucht und gefunden haben. Also auf jeden Fall mehr Kapazität ressourcenmäßig, nicht nur Köpfe, sondern auch FTE für das Thema Change, weil es hat eine große Wirkung im Projekt. Wie ich vorhin schon sagte, das kann der Programmleiter nicht nebenher machen.
Jetzt sprichst du gerade Wirkung an, das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung. Wirkung und Wirksamkeit von Change Management. Es gab im Rahmen der Zeit, in der ich euch auch unterstützen durfte, gab es zwei Umfragen. Eine war, glaube ich, gerade durch, als ich kam, und die zweite haben wir dann noch gemeinsam zu einem späteren Zeitpunkt gemacht. Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung, der ersten Umfrage, waren ja etwas niedriger und haben im Grunde aufgezeigt, dass noch einiges zu tun ist auf dem Weg des Projektes. Das hatte dann verschiedene Gründe, warum die Werte so niedrig waren. Aber vielleicht kannst du einmal ganz kurz umreißen, worauf fußte diese Mitarbeiterbefragung? Was war im Grunde der Kern dessen?
Ja, also warum es überhaupt dazu gekommen ist, muss ich mir jetzt ein bisschen selbst loben, aber kommt aus der Historie, weil ich mich mit dem Thema Change Management und Change Monitoring auch in meiner Ausbildung sehr stark gekümmert habe und ich gesehen habe, wie wichtig ist und welche wichtigen Erkenntnisse man daraus ziehen kann, habe ich gesagt, na, wenn ich jetzt schon selbst das Sagen habe, dann sollte ich auch das tun, was ich auch immer proklamiere, ja, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Und dann, dann heute gibt es ja fantastische Tools, mit denen man eben Befragungen machen kann, wo auch Internationalität kein Problem mehr darstellt mit den Tools, die wir jetzt da haben. Wir nutzen da von Office, die Studenten haben Microsoft Forms benutzt als Umfragetool. Da gab es nur eine Herausforderung, man kann in einer Abfrage nur 11 Sprachen integrieren. Wir brauchten eben 13 oder 14. Und dann mussten wir eben sozusagen zwei Umfragen aufsetzen, die identisch waren und die Ergebnisse nachher zusammenführen. Aber auch das hat funktioniert, ja, auch dank deiner Unterstützung. Wir hatten ja auch noch einen Praktikanten, der uns da unterstützt hat. Also wie haben wir das gemacht? Mit Microsoft Forms, ich glaube 12, 13 Fragen vorzugsweise, damit es auch einfach zu beantworten ist, zum Ankreuzen oder Bewertungsfragen. Und ich glaube nur eine offene Freitextantwort, die wurden aber auch sehr stark genutzt. Also das musste man dann auch noch manuell auswerten. Aber im Prinzip brauchte man nur das, was im Hintergrund dann passiert, in Forms in Excel zusammenkopieren. Und dann haben wir uns auch unsere internen Data Analytics-Kollegen bedient, die uns dann ein bisschen geholfen haben, was sozusagen das Zusammenschneiden der Daten anging. Und dann haben wir eben daraus für 21 Länder die sozusagen Change Readiness gehabt. Wie gut fühlen sich die Kollegen und Kolleginnen in den 21 Ländern eben zu dem damaligen Zeitpunkt abgeholt und informiert zu dem Projekt.
Genau, und das Schöne ist eigentlich, dass man die Wirksamkeit von Change-Management-Maßnahmen und von dem Change-Team an sich dann auch tatsächlich nochmal so ein Stück weit belegen konnte, dadurch, dass wir nochmal eine zweite Umfrage gemacht haben, zum späteren Zeitpunkt, nachdem einige Maßnahmen, die wir aus der ersten Umfrage abgeleitet haben, umgesetzt waren. Und glücklicherweise auch für uns dann sind da doch deutlich bessere Werte rausgekommen. Was waren aus deiner Sicht da die Erfolgsfaktoren, die nochmal dazu beigetragen haben?
Also ich denke, was das Wichtigste war, dass wir einen regelmäßigen, wir hatten einen zweiwöchigen, alle zwei Wochen einen Austausch mit den lokalen Projektleitern. Also das Programm war ja zentral gesteuert. Der Großteil des Projektes, ja, war eben in der Holding sitzend. Und die Musik spielt aber in den Ländern. Die ganzen Endanwender, klar hatten wir in der Holding auch die einen oder anderen Kollegen aus Finance und Controlling oder die mit Stammdaten zu tun haben, die davon betroffen waren. Aber der Großteil der Personen war eben in den Ländern. Und um die Perspektive abzudecken, war es sehr wichtig, nicht nur zu denken, ja, die meinen bestimmt dies oder die wollen bestimmt jenes, sondern dass wir mit den Programmleitern alle zwei Wochen, also lokalen Projektleitern alle zwei Wochen uns ausgetauscht haben über fachliche, aber auch Change-Inhalte, war, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg, dass wir zumindest auf dem Level schon mal eine gute Readiness hatten. Und die haben natürlich als Multiplikatoren dann auch in ihre Länderorganisationen hineingewirkt. Und natürlich, dass wir es auch versucht haben, auf die Länder zuzuschneiden. Also, dass wir eben eine Umfrage auch in Landessprache angeboten haben, wo dann die nordischen Länder schon gesagt haben, ja, ist ja schön, dass ihr uns ein Schwedisch anbieten wollt, aber brauchen wir gar nicht, bei uns können alle Englisch. Aber unser Anspruch war es, jedem Landesvertreter und jedem Landesuser in seiner Muttersprache die Umfrage zum Beispiel anzubieten. Auch nachher das Thema Training, dass wir das auf Landessprache eben runtergebrochen haben. Das erhöht natürlich enorm den Aufwand, aber schafft eben Akzeptanz. Und wenn man mit so einem Mindset da reingeht, das ist schon mal der erste große Schritt, um für ja, Akzeptanz oder Change Readiness zu sorgen.
Mhm. Ja, das war tatsächlich auch ein Weg, den wir da gehen mussten. Ich erinnere das noch. Das ist natürlich immer eine Frage, gerade in einem engen Projektsetting, auch mit engen Timeline, da dann nochmal zu sagen, nee, wir gehen auf Landessprache, weil wir uns davon nochmal mehr Erfolg erhoffen. Wir vermeiden Missverständnisse. Also das hat man schon gemerkt. Das war ist entsprechend angenommen worden. Jetzt haben wir gerade von Training schon gesprochen. Das Trainingskonzept sah ja im Grunde vor, dass sagen wir, alles, was SAP-Grundlagenschulungen waren, dass wir das in Form von E-Learnings bereitgestellt haben. Auch das Zusammenstellen der E-Learnings war ein technischer Aufwand und auch natürlich ein redaktioneller Aufwand, den wir aber auch da gemeinsam gemeistert haben. Wir haben das auch dann dank Übersetzungstools und auch eines Übersetzungsbüros auch in die Landessprachen ganz gut bekommen, haben auch die lokalen Gesellschaften nutzen können, die uns bei der Übersetzung und Validierung der Übersetzung nochmal geholfen haben. Der zweite Step war im Grunde dann, sagen wir mal, die Kerninhalte der SAP-Modulthemen über Virtual Classroom Trainings zu machen. Virtual, weil wir waren mitten in der Corona-Zeit, an Präsenzschulungen war nahezu nicht zu denken. Hier und da gab es Ausnahmen, wo es mal rechtlich möglich war, sich mit mehreren Leuten im Raum zu treffen. Und der dritte Step waren im Grunde tiefergehende Q&A-Sessions, wo die Trainer, die auch die Classroom-Trainings durchgeführt haben oder teilweise auch Key-User für Fragen zur Verfügung standen. Was war aus deiner Sicht so die effektivste Maßnahme aus diesem Dreier-Konglomerat?
Ja, eigentlich kann man sagen, dass es die Mischung war. Und ich glaube, wir haben das Beste aus der Situation gemacht. Man hat schon noch am Anfang gehofft, ja, wir fangen erstmal virtuell an und irgendwann werden wir schon wieder auf das, was man gewohnt war, wechseln können, auf normale Classroom-Trainings. Ging halt nicht. Und ich glaube, diese Mischung macht's und dass es diesen Dreiklang gab. Man kann sich erstmal allgemein informieren, dann gehst du angewärmt in die Virtual Classroom Sessions und hast dann aber nochmal die Möglichkeit, deine speziellen Fragen zu stellen. Ich glaube, die Q&A-Sessions, das hat nochmal sehr stark dazu geholfen, das Wissen zu schärfen oder Fragen zu klären, weil du eben deine Fragen anbringen kannst. Es ist wie, als würdest du ja in einem Classroom-Training sitzen und kannst den Lehrer oder den Vortragenden oder den Trainer direkt fragen. Also das kam dann sozusagen dem Classroom-Training, glaube ich, am nächsten, obwohl es eben virtuell war. Mhm. Trotzdem ist meine Meinung, es geht nichts über Classroom-Training, damit du eben deine individuellen Fragen stellen kannst. Und was noch wichtiger ist, als nicht nur Classroom-Training, sondern eben auch Übungen in Classroom oder Virtual Training Sessions, weil nur über die Anwendung, ja, wenn wir da an unser Edgar-Modell denken, also nur wirklich, dass die Ability zu haben, es auch anwenden zu können, nicht nur, dass ich das Knowledge brauche, ich sage, ja, ich weiß, wie es gehen soll, nee, ich muss es ja zeigen und das geht nur, wenn du echte Geschäftsvorfälle hast, die du irgendwie durchbuchst oder ja, eben direkt bearbeitest, das ist das A und O. Und wenn schon nicht im Classroom, dann wenigstens virtuell eine Aufgabe stellen. Jeder hat die Zeit, die zu machen und danach über Fragen mit dem Trainer dann nochmal zu besprechen, ob das so richtig war Ja. Also das ist für mich, das bleibt das A und O, das Anwenden.
Ja, ich glaube, damit sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Ne? Das Anwenden ist, haben wir festgestellt, gerade in dem Kontext von SAP-Projekten ganz oft gar nicht so bedacht, weil diejenigen, die das Wissen weitergeben, sind oft Modulexperten,
ja,
keine Trainer. Wir haben auch gerade in eurem Projektkontext dann ja auch ein Train-the-Trainer-Programm gefahren. Das heißt, wir haben geschaut, wer eignet sich von den internen Kollegen bei euch, sich vor die Gruppe zu stellen, auch wenn es nur virtuell ist, und im Grunde da ein, sagen wir mal, SAP-Modultraining durchzuführen, und haben dafür im Grunde ja diese Trainer ausgebildet, und zwar nicht nur mit SAP-Wissen beglückt, sondern uns auch 2 Tage jeweils die Zeit genommen, in kleinen Gruppen, ja, ich sag mal, klassische Trainer-Skills zu vermitteln und nochmal zu vermitteln, worauf kommt es an? Wo lag, sag mal, aus deiner Sicht darin der Vorteil, diesen Weg zu gehen?
Ganz klar in der Akzeptanz. Wenn ich als Mitarbeiter von einem Kollegen trainiert, geschult werde, ist, glaube ich, erstmal das Annehmen dessen, was er oder sie sagt, schon mal größer, als wenn es mir irgendwie ein Externer sagt. Da könnte man sagen, ja, der kennt unsere internen Prozesse nicht oder das läuft bei uns anders. Aber wenn mein Kollege oder mein Chef oder irgendjemand anderes aus dem Unternehmen für mich dieses Training oder mir versucht, die Dinge dabei zu bringen, dann ist die Akzeptanz und, sagen wir mal, Glaubwürdigkeit auf jeden Fall höher. Und zum Zweiten, na, wir hatten es schon von dem Thema Sprache. Man kann jetzt nicht erwarten, dass die externen Beratungskollegen, die wir im zentralen Team haben, na, dass die Tschechisch können, dass die Französisch, das geht vielleicht noch, Italienisch und Spanisch, aber es gibt ja vielleicht auch andere Sprachen, die jetzt nicht so weit verbreitet sind. Und um dann eigene Kollegen zu haben, und auf Landessprache runter, brauchst du eben die Kollegen aus den lokalen Geschäftseinheiten.
Ja. Ja. Du hattest ja vorhin gesagt, Mensch, als wir uns kennengelernt haben, ich hatte zwar noch nicht so richtig viel von Edgar und auch von ProSci im Grunde, was dahinter steht, die ProSci Change Methodik, gehört. Das ist richtig. Das hat sich zum Glück geändert inzwischen. Dank dir vor allem.
Habe ich gesehen.
Wir sind inzwischen alle in unserem Change Plus Team bei Kuba Blau auch entsprechend zertifiziert, weil wir auch daran glauben, dass das eine super Grundlage ist, eine Change-Methodik zu verankern, ähnlich wie man es auch aus dem Projektmanagement kennt, dass man ja eine gewisse Einheitlichkeit über Wording etc. mitbringt. Insofern danke auch dafür, für diesen Impuls.
Sehr gerne.
Ich würde das gerne auch als kleine Überleitung nehmen, nochmal zu dir als Person. Du bist schon länger auch, sagen wir mal, zertifiziert durch ProSci als Change Practitioner und bist quasi in deiner ehemaligen Rolle als Director Change Management bei Berner, ich sag mal, intern viel rumgekommen. Du hast wahnsinnig viel getrieben im Kontext Change Management, um das Thema aufzubauen intern. Du hast auch, das habe ich selbst mitbekommen, Change Agent Training selbst durchgeführt mit einem Wahnsinnsaufwand und auch international. Hast dadurch wahnsinnig viele Leute bewegt, die auch mir das wiedergespiegelt haben und die davon wahnsinnig profitieren konnten, auch jetzt in dem S4-Projekt. Spannend finde ich natürlich, heute bist du in einer neuen Rolle unterwegs als Director Corporate Development. Wie blickst du zurück jetzt auf deine, ich sag mal, ehemalige Rolle, auf dein Wirken? Was siehst du da im Kontext Change Management?
Also ich profitiere da heute enorm von. Gerade letzte Woche wieder. Ich habe dadurch also ein unwahrscheinlich großes Netzwerk bekommen, weil zum einen, wie du es ja schon gesagt hast, habe ich die Top 100, 110, 120 Führungskräfte für Change Leadership, sagen wir mal, fit gemacht oder Awareness dafür geschaffen. Dann die 50 Change Agents, hast du schon angesprochen, die wir gruppenweit da ausgebildet haben. Allein diesen Personen in Kontakt gekommen zu sein, dann vielleicht ein bisschen auch durch mein persönliches Auftreten oder Wirken, habe ich jetzt ein gutes Netzwerk, und wenn ich irgendetwas brauche an Informationen, weiß ich, wen ich anrufen kann, wenn ich selbst die Person nicht kenne, die ich nachher brauche. Ich kenne jemanden, der die Person kennt, die ich brauche. Zum Beispiel mit leider der sehr schrecklichen Situation im Ukraine-Krieg und die Folgen, die daraus auch für Unternehmen und die Wirtschaft so entstehen kann. Bei uns im Corporate Development Team kümmern wir uns darum, was sind die Implikationen auch für unser Business, und da ging es eben darum, ja, wie sieht eigentlich die Situation in den Ländern aus mit Energieversorgung? Welcher Standort hat welche Energieverträge, Partner, Abhängigkeiten? Und dann ging es eben darum, das in Erfahrung zu bringen. Ja, und mein Chef fragt mich, ja, wie sieht es denn da aus? Und ich sage, ja, gib mir eine Minute, ich rufe zwei Leute an. Nee, gib mir zwei Minuten, ich rufe drei Leute an. Habe ich gemacht. Und ich hatte ratzfatz die Informationen, die ich gebraucht habe. Also Netzwerk, das ist eines der Dinge, die ich durch die vielen Aktivitäten, die ich im gesamten Konzern getrieben habe mit dem Thema Change, entstanden, von dem ich heute noch profitiere. Ich werde heute noch als Dr. Change angesprochen. Ich habe den Stempel und werde ihn so schnell wahrscheinlich auch nicht loswerden, auch wenn es jetzt mittlerweile eine neue Kollegin gibt, die sich um das Thema kümmert. Aber ja, da profitiere ich einfach von der Arbeit, ein gutes Ansehen bei den Kolleginnen und Kollegen zu haben. Und natürlich das ganze Denken, wenn jetzt irgendein Projekt kommt und wir es initiieren, bin ich natürlich jetzt eher derjenige, der Informationen einfordert, der Druck ausübt. Vorher war ich ja sozusagen der Helfer und Enabler und Supporter. Deswegen kann man ja auch einen guten Ruf als Changer haben, weil man will ja eher helfen. Jetzt in der Corporate Development Rolle ist das ein bisschen anders. Da üben wir halt Druck aus mit bitte liefern, liefern, liefern. Aber da hilft mir eben auch sozusagen mein interner Ruf, wo man weiß, was ich so für ein Typ bin und wie ich so arbeite. Und wenn ich jetzt sage, bitte liefern, vielleicht liegt es auch an der Art und Weise, wie ich es mache, dann entstehen da nicht so große Barrieren wie vielleicht bei dem einen oder anderen Kollegen.
Ja, ich meine, das ganze Thema Change Management hat ein Stück weit ja auch mit Haltung zu tun und beeinflusst natürlich auch ein bisschen, wie spreche ich mit Menschen und wie wichtig ist es mir auch, ja, nicht nur, wie es den Menschen geht, sondern auch im Grunde, wie gut man am Ende zusammenarbeiten kann.
Ja.
Insofern, ja, bin ich voll bei dir, das hilft. Nochmal jetzt rausgezoomt und mit auch einigen Monaten oder ja, fast schon Jahren Abstand, ganz so lange ist es noch nicht her. Was macht denn aus deiner Sicht mal so ganz allgemein den Mehrwert von Change Management in S/4HANA-Projekten aus? Wenn du das mal so ein bisschen unabhängig jetzt vielleicht auch von Werner beantworten könntest, ja, einfach mal ganz neutral betrachtet.
Ja, also ich habe mich mit dem Thema Change und wie macht man das in Projekten ja sehr, 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 sehr viel beschäftigt, so mehr als 15 Jahre. Ich stelle fest, eigentlich ist es nahezu egal, welches Projekt man hat. Die Dinge, die du im Change Management tun musst, sind im Prinzip immer die gleichen. Du musst immer eine vernünftige Analyse am Anfang machen, was ist der Change Impact. Da musst du den Sponsor mit einbinden, die Führungskräfte mit einbinden, natürlich auch die Person, die es in der Organisation betrifft, mit einbinden, mit Information, Kommunikation und Training. Change Monitoring würde ich auch immer machen. Also das sind immer die Dinge, die ich immer wieder tun würde. In einem unterschiedlichen Projektkontext mit unterschiedlichen Schwerpunkten vielleicht und jetzt auf es vorgesprochen, na, wenn Endanwender nachher anders arbeiten müssen, dann ist natürlich das Thema Training unerlässlich und sozusagen User Readiness ist dann da der Key, aber bis es soweit kommt, muss man ja viele andere Dinge vorher schon richtig gemacht haben und mitdenken. Insofern denke ich, grundlegend sind es die gleichen Dinge, die man tun muss und bei, sagen wir mal, S4-Projekt auf jeden Fall Thema Training und in unserem Kontext war es halt auch das Thema Sprache, also wirklich End-User-bedarfsgerechte Vorbereitung auf das, was dann da eben kommt. Ja. Mhm. Manchmal ist es ja vielleicht nur ein System, wenn sich dann aber noch sozusagen Prozesse ändern, dann wird es ja nochmal komplexer, aber da ist auf jeden Fall das Thema Training und Informationsteilen, was sich denn wie ändert, essentiell.
Mhm. Du hast ja ganz viel beschrieben, was, sagen wir mal, das Thema Change Management, dadurch, dass du es auch lange betreut hast, du hast dich mit vielen Menschen ausgetauscht, du hast viele Menschen befähigt, auch, sagen wir mal, in den Change-Prozessen zu denken. Wenn du jetzt mal bewerten müsstest, wie gut ist das Thema jetzt bei euch in der Organisation verankert, das ganze Thema Change Management, der Gedanke, wie verläuft eigentlich eine Veränderung im Unternehmen ab? Wie laufen Projekte ab, bei denen sich was verändert? Wie würdest du, sagen wir mal, da heute euren Reifegrad bewerten?
Der Reifegrad ist auf jeden Fall höher als bevor ich angefangen habe.
Das ist super.
Sage ich jetzt einfach mal so. Auch da denke ich, es gibt von Prosa eine herrliche Übersicht, die so Professionalisierungsgrad von Change Management in Organisationen beschreibt. Ich weiß nicht mehr genau, ob es mit 0 losgeht oder 1, auf jeden Fall bis 5. Und ich glaube, 3 oder 4 wäre so, es gibt einen Organizational Standard. Das haben wir jetzt noch nicht, aber als ich angefangen habe, waren wir auf Level 0 oder 1, dass eben punktuell mal über das Thema nachgedacht wurde. Und nachher, zu meinen Hochzeiten, würde ich sagen, konnte ich mich vor Anrufen kaum retten, wo die Leute dann gesagt haben, bitte Jan, komm vorbei oder hör dir mal was an, was wir vorbereitet haben, ob das so in Ordnung ist. Also da haben wir wirklich Riesenschritte vorwärts gemacht und das Pflänzchen ist gesetzt. Wir haben es auch ganz gut weitergezüchtet und jetzt geht es eben darum, dass die Kollegin davon profitiert, von dieser Aufbauarbeit und das eben weiter treibt, auch vor allem mit Multiplikatoren in den Organisationen. Das heißt, Refresher-Trainings machen für Change Agents, weil es gibt natürlich auch natürliche Fluktuationen. Die 50, die wir mal trainiert haben, sind jetzt vielleicht nur noch 40. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Aber dass man da einfach am Ball bleibt, auch bei den Führungskräften. Also aufbauen auf dem, was da ist, das Rad nicht neu erfinden. Und dort, wo der größte Bedarf ist, dann eben auch punktuell bei Projekten dann mit unterstützen.
Ja. Also vielleicht auch nochmal Feedback von mir, als ich als Externer reinkam, ich fand das total beeindruckend, wie viele Leute diese Gedanken einfach schon im Kopf hatten und gesagt haben, warte mal, wir müssen hier aber nochmal berücksichtigen, dass wir die Menschen richtig mitnehmen. Und habt ihr eigentlich nochmal drüber nachgedacht, diese und jene Befähigung vielleicht vorab anzustoßen oder links und rechts nochmal zu horchen? Wie betreibt ihr eigentlich Stakeholder-Management? Also das war, sag mal, vielleicht Standard und teilweise abgedroschene Begriffe, aber da steckte was hinter, ja. Also die Kolleginnen und Kollegen haben sich damit auseinandergesetzt und haben es eingefordert. Und das hat man schon gemerkt. Das kam quasi quer durch die Bank. Und das fand ich total beeindruckend, wie ihr das schon tatsächlich verankert habt in der Gruppe.
Ja, danke für das Kompliment. Das kriegt man ja selbst gar nicht immer mehr so mit. Manche Dinge wird man ja sozusagen betriebsblind und das nimmt man dann für selbstverständlich. Und da hilft dann schon mal der Blick von außen. Ist natürlich auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber ja, ich nehme das Feedback gerne mit. Danke.
Ja, vielleicht eine letzte persönliche Frage noch. Du hast schon ganz viel vom Netzwerk gesprochen, das dir heute noch hilft. Das muss man sicherlich nicht nur durch das Thema Change Management kriegen. Das kriegt man auch über andere Themen, wenn man so mal lange in einer Organisation unterwegs ist. Aber dennoch, was ziehst du ganz persönlich heute aus dem Thema Change Management?
Ich glaube, das Hineinversetzen in die unterschiedlichen Stakeholdergruppen, die unterschiedliche Bedürfnisse, klingt das irgendwie so hochtrabend, aber unterschiedliche Bedarfe im Projekt haben, die unterschiedlich von dem Projekt betroffen sind. Manche sollen nur zuarbeiten, manche sind direkt betroffen, manche vielleicht auch gar nicht, aber wollen trotzdem was wissen. Ich glaube, das Mindset zu haben, erstmal sich in andere hineinversetzen zu müssen oder zu sollen, das dann aber auch tun zu können, antizipieren zu können, was könnte da an Fragen aufkommen. Weil egal, bei was man macht, auch in meiner jetzigen Rolle bei Projekten, wo ich ja nicht mehr das Thema Change verantworte, sage ich, lass uns mal ein FAQ ausarbeiten. Welche Fragen könnten denn kommen, damit wir dafür eben auch Antworten haben? Also das wirklich reinversetzen, was sind die Fragen, die die Leute in der Organisation haben, ob es ein großes oder ein kleines Thema ist. Ich glaube, diese Fähigkeit diese Fähigkeit ist durch das Thema Change Management gekommen, wo man sich anschaut, was ist die Veränderung, wer ist davon betroffen, also Change Impact Analyse, Stakeholder Analyse, das hilft dir bei allem. Egal, was du machst, egal, was du in Organisationen und in Unternehmen machst, es hat ja eigentlich immer mit Veränderungen zu tun. Mhm. Und sich dann da rein zu versetzen, was bedeutet es, für wen, was sind die Fragen, die die haben, das ist, denke ich mal, durch das Thema Change Management gekommen.
Super. Vielen, vielen Dank, Jan. Ich freue mich nicht nur, dass wir uns heute endlich mal wieder live gesehen haben,
ja,
nach einiger Zeit, sondern ich freue mich insbesondere auch, dass du im Grunde, sag mal, Teil dieses Piloten warst, wenn man so möchte, Teil unserer ersten Podcast-Folge, dass du heute hier bist oder hier warst und Frage und Antwort gestanden hast. Und vielen, vielen Dank dafür. Und ja.
Sehr gerne. War eine neue Situation für mich. Es hat Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie nachher das Endprodukt sich anhört. Ja, sehen kann man es ja nicht. Ein paar Fotos wurden natürlich gemacht, aber ich bin auch sehr gespannt auf das Endprodukt. Und war eine große Freude. Und wenn es mal wieder Bedarf gibt, würde ich gerne wieder zur Verfügung stehen.
Vielen Dank. Vielen, vielen Dank.